Guten Abend zu den Sport 1 News mit folgender trauriger Nachricht. Diego Armando Maradona ist tot. Mittlerweile hat der argentinische Fußballverband bestätigt, dass die Fußballlegende im Alter von 60 Jahren an einem Herzstillstand oder nach einem Herzstillstand gestorben ist. Mehr dazu natürlich auf sport1.de auf unserer Homepage nachzulesen. Alles rund um Maradona. Aber auch natürlich bei uns im TV jetzt in den Sport 1 News. Wir werden fast ausschließlich über dieses Thema berichten und Gäste schalten oder im Studio haben zum Tod von Diego Maradona. Allerdings ohne die Aktualität zu vernachlässigen. Er war für viele der beste Fußballer, den es jemals auf diesem Planeten gab. Sein Leben war bewegt und bewegend und seine Karriere war geprägt von ganz vielen glorreichen Zeiten. Wir blicken darauf zurück.
Immer wenn Diego Armando Maradona den Ball streicheln darf, ist er unantastbar. Ein Straßenkicker, der vor Genie nur so strotzt. Gesegnet mit göttlichem Talent und verehrt wie ein Heiland. Doch der Weltfußballer des 20. Jahrhunderts hat auch eine andere, eine dunkle Seite. Drogenexzesse, Kontakte zur Mafia und unzählige weitere Skandale prägen Maradonas Leben am Limit.
Bei solchen schillernden Figuren gibt es immer Schatten und Licht. Und der Diego hat beide Seiten durchmachen müssen. Er ist durch alle Täler gegangen. Wenn man ein Leben als Kerze sieht, man brennt die Kerze von einer Seite an. Aber Diego hat sie von zwei Seiten angebrannt.
Dabei will Diego doch eigentlich nur Fußball spielen. Er wächst in Via Fiorito auf, einem Slum im Süden von Buenos Aires. Schon mit 9 gibt er, den sie den Jungen aus Gold nennen, bei Spielen der Erwachsenen den Pausenunterhalter. Und der kleine Magier hat schon früh große Träume.
Ich möchte bei einer Weltmeisterschaft dabei sein und außerdem will ich ein Champion werden.
Maradonas Karriere startet kometenhaft. Mit 15 gibt er sein Profidebüt bei den Argentinos Juniors, ein Jahr später auch in Argentiniens Nationalmannschaft. Mit 19 ist der nur 1,65 große Spielmacher schon Südamerikas Fußballer des Jahres. Nach dem Meistertitel 1981 im Trikot des Spitzenclubs Boca Juniors schreibt der Edeltechniker bei seinem WM-Debüt 82 Negativschlagzeilen, als er Brasiliens Batista in den Bauch tritt und rot sieht. Nach dem Turnier legt der FC Barcelona mit dem deutschen Trainer Udo Lattek dann die Rekordablöse von 7,3 Millionen US-Dollar auf den Tisch. Schnell entwickelt sich ein Machtkampf zwischen den beiden.
Als ich noch bei Barcelona Trainer war, haben wir Abschlusstraining gehabt. 7 Uhr war Abfahrt mit dem Bus. Alle spanischen Spieler waren im Bus drin. Wer fehlte? Diego Maradona. Und ich habe gesagt, wir fahren ab. Diego Maradona war nicht im Bus. Standing Ovation von den anderen Spielern. Nur die logische Konsequenz war dann, der Diego Maradona ist zum Präsidenten gegangen und hat gesagt, mit dem Latte kann ich nicht arbeiten. Eine Woche später war ich entlassen, Menotti war da.
Die Zeit bei Barca ist von Verletzungen dominiert. Maradona fängt sich Hepatitis ein und kommt nach einer Sprunggelenksfraktur nicht mehr richtig in Tritt. Der Partylöwe stürzt sich ins Nachtleben, konsumiert erstmals Kokain. Zwar kämpft er sich diszipliniert zurück ins Team, doch nachdem er im Pokalfinale 1984 eine Schlägerei anzettelt, reicht es Barca. Die Katalanen setzen ihn auf die Transferliste. Allerdings will das schwierige Genie keiner haben. Nur der italienische Abstiegskandidat SSC Neapel geht das Wagnis ein. In Kampanien wird Maradona zum Heilsbringer. Die ganze Stadt liegt dem extravaganten Weltstar zu Füßen.
Nein, es gibt wirklich nie Probleme. Obwohl viele in Neapel arm sind und ich Millionen bekomme, zeigen mir die Menschen jeden Tag ihre Zuneigung. Ohne Maradona wären sie eben noch ärmer und lange nicht so glücklich.
Bei der WM 1986 in Mexiko macht Argentiniens Kapitän mit herausragenden Leistungen und 5 Toren sein Meisterstück. Im Viertelfinale gegen England trifft er erst, wie er später sagt, mit der Hand Gottes, dann per 60 Meter Sololauf, der 2002 zum besten Treffer des Jahrhunderts gekürt wird. Durch ein 3:2 im Finale gegen Deutschland feiert die Albiceleste zum zweiten Mal den Weltmeistertitel. Maradonas Kindheitstraum hat sich erfüllt, weil er mit seinen außergewöhnlichen Fähigkeiten entscheidend zum Titel beiträgt. Seine Muskulatur ist ideal, sehr klein, aber sehr robust. Seine Gelenke sind extrem flexibel. Er ist so gebaut, als hätte er überhaupt keine Gelenke.
Maradona unterscheidet sich, weil er ein Genie ist. Er denkt anders als die anderen und bringt diese Unterschiede ins Spiel ein. 1987 führt der Weltsportler des Jahres seinen SSC Neapel als Leistungsträger sensationell zum ersten Meistertitel überhaupt und außerdem zum Pokalsieg. Er ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Der Personenkult um Maradona artet aus. Sogar eine Kapelle wird nach der Nummer 10 benannt. 1989 gewinnt er mit Napoli auch noch den UEFA Cup und im Jahr darauf erneut die Meisterschaft. Um der permanenten Aufmerksamkeit zu entfliehen, sucht Maradona Ablenkung im Rausch, wird von der Mafia mit Drogen und Prostituierten versorgt. Er ist schwer kokainabhängig. Angeblich sorgt der Verein sogar mit gefälschten Urinproben für negative Dopingbefunde. Trotz seiner Sucht trumpft Maradona bei der WM 1990 in Italien nochmals auf, auch wenn Argentinien das Endspiel gegen Deutschland verliert. Es ist der letzte sportliche Höhepunkt seiner Karriere. Denn 1991 wird der inzwischen 30-Jährige des Dopings mit Kokain überführt und für 15 Monate weltweit gesperrt. Anschließend kommt er beim FC Sevilla unter, kehrt aber nach einigen Eskapaden schnell nach Argentinien zurück und schließt sich den Newell's Old Boys an. 1994 schießt er mit einem Luftgewehr auf Journalisten, die seine Villa belagern, und wird zu 34 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Entgegen aller Erwartungen schafft es der 33-Jährige dennoch zur WM in den USA, wo er mit einem Traumtor gegen Griechenland glänzt. Doch nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria wird ihm in einer Urinprobe Ephedrin nachgewiesen. Zum zweiten Mal in seiner Karriere muss Argentiniens Superstar eine 15-monatige Dopingsperre absitzen. Auch wenn sich Maradona selbst als Opfer einer Verschwörung sieht.
Ich sage es bei meinen Töchtern, für die ich zu dieser WM gekommen bin, dass ich nicht gedopt habe. Ich habe nicht eine Substanz genommen, für die mich die FIFA aus dieser WM rausschmeißen dürfte. Ich gebe der FIFA eine Chance, ihre Entscheidung zu überdenken, denn ich glaube, sie ist völlig ungerecht. Maschinen können alles Mögliche entscheiden, aber ich bin ein Fußballspieler und ich brauche keine bestimmten Stimulanzen, um meine Form zu verbessern. Und das schwöre ich beim Leben meiner Töchter, die ich mehr als alles andere liebe.
1997, Maradona spielt inzwischen für die Boca Juniors, gibt es einen dritten positiven Dopingtest. Um einer erneuten Sperre zuvorzukommen, erklärt der Regisseur deshalb an seinem 37. Geburtstag das Ende seiner Karriere. Trotz etlicher Skandale wird er im Jahr 2000 bei einer Internetabstimmung von den Fans zum Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Weil der FIFA das nicht passt, erklärt sie Pelé zum alternativen Sieger. Beide müssen sich den Titel teilen. Als Maradona 40 wird, kündigt er an, dass künftig Schluss sein soll mit den Skandalen.
Ich gebe ja zu, dass ich Fehler gemacht habe, aber das ist Vergangenheit. Gerade habe ich meinen Geburtstag gefeiert und jetzt lebe ich mein Leben. Ich werde hart arbeiten und mit 40 bestimmt nicht mehr Fußball spielen.
Die darauffolgenden Jahre sind von schweren gesundheitlichen Problemen und Entziehungskuren geprägt. Ständig erscheint er in der Boulevardpresse, bringt zeitweise 130 Kilo auf die Waage. Erst 2008 geht es wieder aufwärts, als Maradona argentinischer Nationaltrainer wird. Nach einem Testspiel gegen Deutschland zwei Jahre später sorgt der neue Coach für einen Eklat, als er wutentbrannt die Pressekonferenz verlässt, weil da nicht Bundestrainer Löw, sondern ein Jungspund namens Thomas Müller Platz genommen hat, den er nicht kennt.
Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war.
Bei der WM 2010 lernt er Müller dann kennen, beim 0:4 Viertelfinal aus gegen Deutschland. Maradona muss gehen und begibt sich auf Weltreise als Trainer und Funktionär. Er landet in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Weißrussland, Mexiko und schließlich wieder als Vereinscoach in Argentinien. Große Erfolge bleiben ihm verwehrt. Allen Skandalen und Peinlichkeiten, auch als Trainer zum Trotz, der Name Maradona wird heute vor allem mit seiner außergewöhnlichen Begabung als Spieler in Verbindung gebracht.
Wir wissen alle, dass Diego hier für immer die Nummer 1 sein wird.
Diego Armando Maradona ist ein Mythos. Geliebt, gehasst, vergöttert. Genie am Ball und skandalträchtige Medienfigur. Der Vater von 8 Kindern hat alles mitgemacht. Den Aufstieg in schwindelerregende Höhen und den Absturz in finstere Tiefen. Solange er den Ball streicheln darf, ist er unantastbar. Einer der größten, den die Welt je gesehen hat. Sein Leben verläuft aber nie geradlinig. Es war ein Leben am Limit.
Der Tag nach dem großen...
genau so erfolgreich war und so viel Eindruck hinterlassen hat, sind, glaube ich, alle Feeds in Social Media voll mit Rest in Peace Diego Maradona. Zumindest geht es bei mir so bei Instagram. Ich denke bei dir auch, Pit Gottschalk, der Chefredakteur von Sport1, jetzt bei uns im Studio.
Hallo, guten Abend. Ja, auf jeden Fall, wer sich für Fußball interessiert hat in meinem Alter, ist mit Diego Maradona groß geworden und hat ihn bewundert, wie er mit dem Ball umgegangen ist, der Größte seiner Zeit.
Wir wollen gleich ausführlich über Maradona sprechen, auch weil du ihn getroffen hast, haben jetzt aber telefonisch einen Mann zugeschaltet, den Diego Maradona sehr gelobt hat in der Vergangenheit, weil sie gegeneinander gespielt haben. Maurizio Gaudino jetzt am Telefon bei uns. Maurizio, schönen guten Abend. Wie haben Sie Diego Maradona in Erinnerung?
Ja, schönen guten Abend erstmal. Ja, wie ihn. Ich werde ihn als einer der größten Fußballer in Erinnerung behalten. Bin auch mehr als geschockt über diese Nachricht, die wir jetzt heute bekommen haben. Ist mehr als traurig. Es war einer der größten Fußballer, genialsten Fußballer, was ich sehen durfte und durfte auch gegen ihn spielen. Da bin ich immer noch stolz drauf, auch wenn wir das UEFA Cup Finale 89 gegen ihn und gegen Neapel verloren hatten. Aber es war ein genialer Fußballer. Er hat alles verkörpert im Fußball, was so ein Weltstar haben muss. Leider Gottes ist er nicht mehr da. Also es ist einfach traurig und da fehlen einem auch die Worte, da noch gewisse Dinge dazu zu sagen.
Kam für uns alle natürlich schockierend. Sie haben gerade das UEFA Cup Finale von 1989 angesprochen. Sie damals mit dem VfB Stuttgart, Maradona mit Neapel. Maradona hat getroffen, Sie haben getroffen und er hat Sie damals nach diesem Spiel als den besten Mann auf dem Platz bezeichnet. Wenn Sie mit ihm auf dem Platz gestanden haben, was war an ihm anders als an allen anderen Spielern?
Er war einfach ein genialer Fußballer, der alles konnte. Er konnte nicht nur die Tore schießen und die Pässe spielen, sondern er konnte seine Mannschaft führen. Er war einfach genial. Wenn er Mann gedeckt wurde, dann hat er sich versucht, da zu entziehen, ist nach hinten gelaufen, hat sich die Bälle hinten geholt. Er war einfach wie ein Phantom auf dem Platz. Und wenn er am Ball war, du konntest ihm einfach den Ball nicht wegnehmen. Er hat immer eine Idee gehabt. Und das war einfach letztendlich auch ein Spektakel, ihm zuzuschauen. Und die Erinnerungen sind auch, gerade beim Rückspiel in Stuttgart, waren wir einfach nur am Staunen, wie er sich warm gemacht hat mit seinen offenen Schuhen, was er mit diesem Ball gemacht hat. Es war einfach ein Wahnsinn, ein Traum, ihn da zuschauen zu dürfen und letztendlich dann auch noch gegen ihn spielen zu dürfen. Und das sind die Erinnerungen, die jetzt einfach in unserem Herzen extrem in meinem Herzen bleiben und ich bin einfach nur traurig, dass er von uns gegangen ist.
Wir haben das Bild, das Foto von damals gerade eingeblendet. Die Zuschauer also können sehen, wie Sie Diego Maradona in die Augen blicken. Vielen Dank, Herr Gaudino, dass Sie uns kurz teilhaben lassen haben an Ihre Erinnerung und wir haben gemerkt, es ist für Sie sehr emotional. Vielen Dank und einen schönen Abend.
Dankeschön.
Ciao. Herr Pitt, da kriegt man ein ganz komisches Gefühl. Man kriegt auch Gänsehaut, wenn Maurizio Gaudino solche Worte wählt über Diego Maradona. Du hast ihn auch getroffen. Und da müssen wir ganz kurz auf unsere Homepage gehen, die Zuschauer mitnehmen auf sport1.de. Second Device ist hier das Stichwort. Wie ich zu Diego Maradona ins Hotelzimmer vordrang. Und wenn man draufklickt, noch das Nächste. Ich schüttelte die Hand Gottes. Ja. Also Pitt, lass uns aufarbeiten. Wie kamst du in sein Hotelzimmer, um ihm die Hand zu schütteln?
Also tatsächlich mit Diego Maradona. Ich war Jungredakteur damals bei der Abendzeitung in München und wollte damals ein Spiel covern. Sein Comeback, nämlich gegen Bayern München. Er war damals gesperrt von der FIFA wegen eines Drogenvergehens. Mhm. Das war natürlich sehr bestürzend. Alle kannten und liebten Diego Maradona, weil er 1986 gegen Deutschland Weltmeister geworden ist und mit vielen, wie ich finde, Haltung auch das WM-Finale 1990 gegen Deutschland verloren hatte. Und jetzt hatte er sein Debüt vor sich beim FC Sevilla und ich bin da hingefahren und bekam den Floh ins Ohr gesetzt, dann mach doch ein Interview mit Maradona. Das ist nicht ganz so einfach, wenn man kein Spanisch spricht, ja, aber glückliche Umstände haben mich dazu geführt, dass der Hotel-Empfangsmann Deutsch und Spanisch sprach und der Berater aber von Maradona sagte, auf keinen Fall ein Interview Interview mit niemandem. Wir wollen nur auf das Comeback hinarbeiten. Und dann habe ich etwas, glaube ich, sehr Schlaues getan. Ich habe mit seinen beiden Töchtern am Swimmingpool Bauklötze gebaut. So lange, bis Frau Maradona mich total sympathisch fand. Und ich vermute mal, sie hat was arrangiert. Ich saß in der Lobby etwas später. Maradona kam vom Laufen, zeigte mit dem Finger auf mich, sagte dann, Junge, komm mit. Und nahm mich dann in verschwitzten Jogginganzug dann mit auf sein Hotelzimmer. Der Mann von Empfang kam dann direkt mit, damit er übersetzen konnte. Und so saß ich eine halbe Stunde bei Maradona auf dem Hotelzimmer und hat mir alle Fragen auch zu seinem Drogenkonsum beantwortet. Ich will nicht sagen, es war ein investigatives Interview, aber doch so sehr, dass wir einen guten Eindruck vermitteln konnten, wie er sein Leben im Griff bekommen wollte. Zwei Jahre später, wir wissen das heute, war natürlich alles wieder zu Ende. Ich war auch beim Spiel 1994 dabei, aber das war dann wieder eine andere Geschichte.
Also hast jetzt schon ein bisschen Einblick geben können. Du hast alle Fragen gestellt. Er hat alle beantwortet, was auch nicht selbstverständlich ist. Und du hast mit seinen Töchtern Bauklötze aufgebaut und gebaut mit deiner Geduld. Also schon mal schön leicht eingetaucht. Wir haben unsere Sendung verlängert, liebe Zuschauer, bis 20.15 Uhr, also bis der Fan-Talk dann beginnt. Wir sprechen gleich noch ausführlicher über deine Begegnung mit Maradona und deine Einschätzung. Vorher aber Aktualität, denn die Champions League spielt aktuell und live. Deswegen schalten wir den Reporter live per Telefon zu, der gerade beim Spiel Gladbach gegen Donetsk ist. Schönen guten Abend, Patrick Berger. Kannst du mich verstehen?
Schönen guten Abend. Ich höre dich sehr, sehr gut. Ich höre euch sehr gut.
Wunderbar, wir hören dich genauso. Wie steht's bei Borussia Mönchengladbach und wie würdest du den Spielfilm bisher bezeichnen bzw. beschreiben?
Ja, die Borussia macht hier wirklich ein sehr, sehr gutes Fußballspiel. Es steht zur Halbzeit 3:0 und wir mussten uns schon ein bisschen die Augen hier reiben im so leeren, das ist ja so schade, im leeren Borussia-Park. Denn Breel Embolo, dem hat Marco Rose heute das Vertrauen geschenkt von Anfang an. Der hat in 9 Spielen so gar nichts auf die Kette bekommen und heute packt er dann einfach auf einem kurzen Eck einen Fallrückzieher aus und ja, besorgt den 3:0 Pausenstand, aber auch sonst ein sehr, sehr gutes Spiel. Vor allen Dingen von Lars Stindl. Das muss man ganz klar sagen. Der Kapitän, der nimmt die Zügel hier in die Hand. Der hat hier alles im Griff. Der bringt zuerst seine Farben mit einem Elfmetertor, mit dem 1:0 in Führung und legt dann ja per Ecke aufs kurze Eck mustergültig auf Nico Elvedi auf zum 2:0. Also die Borussia hat hier alles im Griff und stößt die Tür zum Achtelfinale ganz, ganz weit auf in dieser Hammergruppe. Und das haben, glaube ich, die wenigsten im Vorfeld gedacht.
Das ist schon ein Ausrufezeichen, 6:0 in Donetsk zu gewinnen, 3:0 zur Pause in Gladbach vorne zu sein. Da machen die Gladbacher einen guten Job. Patrick, die Aktualität natürlich umso wichtiger. Diego Maradona heute gestorben, beziehungsweise sein Tod heute bestätigt. Gab es Reaktionen im Stadion? Ich weiß, es gab keine Zuschauer, aber gab es irgendetwas Auffälliges rund um Maradona?
Ja, absolut. Es wurde ihm zu Ehren hier eine Schweigeminute abgehalten vor dem Anpfiff. Da war es wirklich mucksmäuschenstill. Das Ganze ging eine Minute, gefühlt ein bisschen länger und eigentlich so jeder, der hier im Stadion ist, vom Kameramann, vom Reporter bis zum Schiedsrichterassistenten, hat dann wirklich applaudiert und das hat nochmal gezeigt, wie sehr der Tod von Diego Armando Maradona hier auch die ganze Fußballwelt mitgenommen hat. Und auch hier in Gladbach wurde ihm eben nochmal geehrt.
Vielen Dank für deine Einschätzung bisher, Patrick Berger. Einen schönen Fußballabend dennoch dir in Mönchengladbach. Und liebe Zuschauer, der Blick auf sport1.de, um das Ganze abzurunden. Im Live-Ticker natürlich können Sie diese Partie weiterhin verfolgen. 3:0 führen die Gladbacher, wie Patrick angesprochen hat, Stindl, Elvedi und Embolo. Die Bayern spielen später gegen Salzburg. Das Ganze wird ab 20.15 Uhr bei uns im Fan-Talk begleitet. An diesem Tag, an dem Diego Maradona gestorben ist. Wir haben so viele Erinnerungen an ihn, unter anderem im Münchner Stadion, als er Thomas Müller auf einer Pressekonferenz bei einem Länderspiel nicht erkannt hat und werden das Ganze natürlich nachher noch mal genauer aufrollen für Sie. Vorher schauen wir auf Joachim Löw, der starke Probleme hat, der Kritik von allen Seiten einstecken muss und jetzt kommt auch noch einer dazu, der ihn kritisiert, von dem man es vielleicht nicht direkt erwartet hat. Sein Weltmeisterkapitän Philipp Lahm. Mehr dazu gleich bei uns in den Sport1 News.
Die Weiße Weste wird Ihnen präsentiert von Schöner Wohnen Polarweiß, unser Deckkraft-Champion.
Er hat sich die Weiße Weste allemal verdient. Paderborns Leopold Zingerle beweist sich gegen St. Pauli als Elfmeterkiller. Beim 2:0 gegen die Kiezkicker verschuldet sein Vordermann Ingelsson den Handelfmeter. Der 26-jährige Keeper pariert mit der rechten Fußspitze.
Die Weiße Weste wurde Ihnen präsentiert von Schöner Wohnen Polarweiß, unser Deckkraft-Champion.
Wir sind zurück bei den Sport 1 News mit Pit Gottschalk, unserem Chefredakteur, weiterhin im Studio wegen des Todes von Diego Maradona. Vorher schauen wir auf das Thema Sorgen. Wenn Sie jetzt denken, DFB und Jogi Löw, sind Sie fast richtig. Das ist unser zweites Thema. Das erste ist Schalke 04. Gestern personelle Entscheidungen. Man hat sich vom Kaderplaner getrennt und einige Spieler suspendiert. Die Frage nur, ob es was bringt. Lukas Rott vor Ort.
Der Tag nach dem großen Schalke-Beben. Eigentlich die geplante Rückkehr in die Normalität, aber zuvor mussten natürlich noch einige Fragen beantwortet werden. Dementsprechend stellte sich Jochen Schneider heute in einer Presserunde den Fragen von uns Medienvertretern und beantwortete als erstes die Frage, warum es gestern zu so drastischen Maßnahmen gekommen ist.
Wir kommen zusammen nach dem gestrigen Tag, nochmal auf die Entscheidungen von gestern einzugehen, Entscheidungen, die notwendig waren im Sinne der Mannschaft, im Sinne des Vereins. Geht jetzt hier nicht um Einzelschicksale, sondern es geht darum, wie wir mit der Mannschaft aus dieser Situation herauskommen, wie es uns wieder gelingt, Spiele zu gewinnen, um die hinteren Tabellenplätze zu verlassen.
Kurz bevor Schneider sprach, trainierte die Mannschaft in ihrer neuen Zusammensetzung. Mit dabei 4 neue Gesichter aus Jugend und Amateuren und auch Benjamin Stamboli, der ja begnadigt wurde. Nicht mehr dabei und schon wieder bei seiner Familie in Berlin, Vedat Ibisevic. Und auch die beiden Suspendierten Nabil Bentaleb und Amin Harit waren heute nicht auf dem Platz. Beide trainieren erstmal individuell.
Bei Amin sind einige Dinge rund um das Wochenende vorgefallen, die nicht zu tolerieren waren. Er hat jetzt vorübergehend eine Denkpause bekommen, um sich zu besinnen, was ist wirklich wesentlich in einem Mannschaftssport, was muss ich einbringen, um meinen Kameraden, meiner Mannschaft, meinem Verein helfen zu können. Bei Nabil war es nicht dieses singuläre Ereignis, sondern ein Prozess und natürlich haben beide die Chance, wieder zurückzukehren. Aber es war jetzt notwendig, hier an der Stelle mal eine oder zwei Denkpausen zu verordnen.
Denkpausen also für die beiden Mittelfeldspieler und insgesamt Maßnahmen rund um die Mannschaft, die durchaus überfällig waren. Das gesteht auch ein selbstkritischer Jochen Schneider.
Wenn gestern solche Entscheidungen notwendig waren, dann kann in den letzten Wochen und Monaten nicht alles richtig gelaufen sein. Ja, ich habe natürlich auch Fehler gemacht, das ist doch ganz klar. Und ich bin der Erste, der da auf mich zeigt. Und ich kann nicht sagen, wenn wir 18er sind, zumindest ich habe alles richtig gemacht. Nee.
Es kommt auf die sportlichen Ergebnisse in den nächsten Wochen an. Das sollten die personellen Konsequenzen von gestern bewirken. Und dementsprechend werden jetzt andere Themen wie Vereinsstruktur oder Positionen im Club erstmal nach hinten geschoben. Aber an diesen Ergebnissen in den nächsten Wochen werden jetzt vor allem auch Jochen Schneider und Manuel Baum gemessen. Und ihre erste Chance, das Ruder hier auf Schalke herumzureißen, ist dann am Samstag in Mönchengladbach.
Unser Themenblock Sorgen mit Schalke 04 und dem DFB bzw. Jogi Löw. Die Frage an dich, Pitt. Wer hat die größeren Sorgen? Schalke oder tatsächlich Löw und warum?
Ich weiß nicht, ob man das vergleichen kann. Bei Joachim Löw geht es darum, ob er 2021 noch Bundestrainer sein darf. Er hat ausgesorgt, er muss sich nicht wirklich Sorgen machen, außer dass er nicht mehr in der Verantwortung steht. Bei Schalke geht es tatsächlich um die Existenz. Da herrscht das nackte Chaos. Der Trainer völlig überfordert mit der Situation. Er hat die Kabine offenbar nicht im Griff, nach allem, was da passiert ist. Und in der Kaderplanung sind so viele Fehler passiert, dass die Mannschaft erstens nicht aus dem Guss spielt und zweitens der verantwortliche Manager Rechke deswegen gehen musste.
Wird uns in den nächsten Wochen natürlich ziemlich beschäftigen, unter anderem am Sonntag um 11 Uhr im Doppelpass. Damit wären wir beim DFB und bei Joachim Löw. Es gibt immer mehr Kritiker und immer weniger Menschen, die ihm den Rücken stärken. Auf der Gegenseite immer mehr Menschen, die eben das Wort erheben und alles besser wissen oder zumindest meinen zu wissen, was man ändern sollte. Die neueste Stimme dabei kommt von Löws Ex-Kapitän.
Bundestrainer Joachim Löw sieht sich nun auch mit der Kritik seines früheren Kapitäns Philipp Lahm konfrontiert. Die Neuerfindung muss jetzt beginnen und sie muss sehr rasch sichtbar werden. Der Funke muss überspringen, fordert der DFB-Ehrenspielführer in einem Gastbeitrag für die Sportbild. Und weiter, Ich habe schon nach der WM 2018 gesagt, dass Jogi Löw seine Ansprache an diese Generation anpassen muss. Es liegt jetzt am Bundestrainer, seine Spieler von der Leine zu lassen. Sogar seine rechte Hand des WM-Titels 2014 macht Löw also Druck. Als hätte der nicht schon genug davon. Am 4. Dezember wird sich seine Zukunft entscheiden. Dann erfolgt die ausführliche Analyse des 0:6 gegen Spanien und der vergangenen zwei Jahre seit der verkorksten WM 2018. DFB-Direktor Oliver Bierhoff soll die Ergebnisse dem Präsidium präsentieren. Anschließend wollen die Bosse um Präsident Fritz Keller beraten, wie die nächsten Schritte aussehen. Und ob es überhaupt nächste Schritte mit Löw gibt. Sollte der nicht vorher selbst von Bord gehen, wird der 4. Dezember das entscheidende Datum für seine Zukunft. Wie Sport 1 weiß, muss sich der 60-jährige mannschaftsintern vor allem den Vorwurf gefallen lassen, dass er zuletzt nicht nur beim Thema Defensive zu viel experimentiert hat. Gegen Spanien habe es außerdem zu wenige taktische Hilfsmittel von Seiten des Trainerteams gegeben. Löw wirkte an der Seitenlinie fahrig und träge, fast apathisch. Der Lahm-Appell sollte ihn aufwecken und endlich wieder den alten, den feurigen, mitreißenden Löw hervorkitzeln. Sollte der weiterhin verschollen bleiben, könnte nach 14 Jahren eine Ära zu Ende gehen.
Pitt, was erwartest du? Was wird am oder bis zum 4. Dezember passieren?
Also erstmal am 4. Dezember, dass es dort eine Aussprache gibt über die sportlichen Belange der Nationalmannschaft ohne den Bundestrainer, der dafür verantwortlich ist als leitender Angestellter, zeigt nur den desolaten Zustand beim DFB. Niemand fühlt sich gemüßigt, den Verantwortlichen auch zu einer Stellungnahme zu bitten. Ich vermute mal, dass man im Vorfeld, also in den Tagen zuvor, mit ihm das persönliche Gespräch sucht, ihm womöglich nahelegt, gesichtswahrend eine gemeinsame Lösung anzustreben, die dort im Präsidium dann verabschiedet wird. Das kann zu einem Rücktritt führen, es kann auch zu einem Weiter-so führen. Definitiv werden wir danach viel zu bereden haben.
Und wir freuen uns zumindest darauf, was dann berichtet wird von unserer Seite. Wir schauen gleich ausführlich auf Diego Maradona. Er ist heute im Alter von 60 Jahren verstorben. Machen eine kurze Unterbrechung und schauen nochmal auf seine bewegte und bewegende Karriere. Zurück bei den Sport 1 News mit Pit Gottschalk weiterhin bei uns im Studio. Diego Armando Maradona ist tot. Das ist die traurige Meldung dieses Tages. Er war als Fußballer und Mensch einmalig. Seine Karriere war einzigartig.
Immer wenn Diego Armando Maradona den Ball streicheln darf, ist er unantastbar. Ein Straßenkicker, der vor Genie nur so strotzt. Gesegnet mit göttlichem Talent und verehrt wie ein Heiland. Doch der Weltfußballer des 20. Jahrhunderts hat auch eine andere, eine dunkle Seite. Drogenexzesse, Kontakte zur Mafia und unzählige weitere Skandale prägen Maradonas Leben. Am Limit.
Bei solchen schillernden Figuren gibt es immer Schatten und Licht. Und der Diego hat alle beide Seiten durchmachen müssen. Er ist durch alle Täler gegangen.
Dabei will Diego doch eigentlich nur Fußball spielen. Er wächst in Via Fiorito auf, einem Slum im Süden von Buenos Aires. Schon mit 9 gibt er, den sie den Jungen aus Gold nennen, bei Spielen der Erwachsenen den Pausenunterhalter. Und der kleine Magier hat schon früh große Träume. Ich möchte bei einer Weltmeisterschaft dabei sein und außerdem will ich ein Champion werden. Bei der WM 1986 in Mexiko macht Argentiniens Kapitän mit herausragenden Leistungen und 5 Toren sein Meisterstück. Im Viertelfinale gegen England trifft er erst, wie er später sagt, mit der Hand Gottes, dann per 60 Meter Sololauf, der 2002 zum besten Treffer des Jahrhunderts gekürt wird. Durch ein 3:2 im Finale gegen Deutschland feiert die Albiceleste zum zweiten Mal den Weltmeistertitel. Maradonas Kindheitstraum hat sich erfüllt.
Su musculatura es ideal.
Seine Muskulatur ist ideal, sehr klein, aber sehr robust. Seine Gelenke sind extrem flexibel. Er ist so gebaut, als hätte er überhaupt keine Gelenke. 1987 führt der Weltsportler des Jahres seinen SSC Neapel als Leistungsträger sensationell zum ersten Meistertitel überhaupt und außerdem zum Pokalsieg. Er ist auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Der Personenkult um Maradona artet aus. Sogar eine Kapelle wird nach der Nummer 10 benannt. 1989 gewinnt er mit Napoli auch noch den UEFA Cup und im Jahr darauf erneut die Meisterschaft. Um der permanenten Aufmerksamkeit zu entfliehen, sucht Maradona Ablenkung im Rausch, wird von der Mafia mit Drogen und Prostituierten versorgt. Er ist schwer kokainabhängig. Angeblich sorgt der Verein sogar mit gefälschten Urinproben für negative Dopingbefunde. Trotz seiner Sucht trumpft Maradona bei der WM 1990 in Italien nochmals auf. Auch wenn Argentinien das Endspiel gegen Deutschland verliert. Es ist der letzte sportliche Höhepunkt seiner Karriere. Denn 1991 wird der inzwischen 30-Jährige des Dopings mit Kokain überführt und für 15 Monate weltweit gesperrt. Anschließend kommt er beim FC Sevilla unter, kehrt aber nach einigen Eskapaden schnell nach Argentinien zurück und schließt sich den Newell's Old Boys an. 1994 schießt er mit einem Luftgewehr auf Journalisten, die seine Villa belagern, und wird zu 34 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Entgegen aller Erwartungen schafft es der 33-Jährige dennoch zur WM in den USA, wo er mit einem Traumtor gegen Griechenland glänzt. Doch nach dem zweiten Gruppenspiel gegen Nigeria wird ihm in einer Urinprobe Ephedrin nachgewiesen. Zum zweiten Mal in seiner Karriere muss Argentiniens Superstar eine 15-monatige Dopingsperre absitzen.
Ich sage es bei meinen Töchtern, für die ich zu dieser WM gekommen bin, dass ich nicht gedopt habe. Ich habe nicht eine Substanz genommen, für die mich die FIFA aus dieser WM rausschmeißen dürfte. Ich gebe der FIFA eine Chance, ihre Entscheidung zu überdenken, denn ich glaube, sie ist völlig ungerecht.
1997, Maradona spielt inzwischen für die Boca Juniors, gibt es einen dritten positiven Dopingtest. Um einer erneuten Sperre zuvorzukommen, erklärt der Regisseur deshalb an seinem 37. Geburtstag das Ende seiner Karriere. Trotz etlicher Skandale wird er im Jahr 2000 bei einer Internetabstimmung von den Fans zum Fußballer des Jahrhunderts gewählt. Weil der FIFA das nicht passt, erklärt sie Pelé zum alternativen Sieger. Beide müssen sich den Titel teilen. Die darauffolgenden Jahre sind von schweren gesundheitlichen Problemen und Entziehungskuren geprägt. Ständig erscheint er in der Boulevardpresse, bringt zeitweise 130 Kilo auf die Waage. Erst 2008 geht es wieder aufwärts, als Maradona argentinischer Nationaltrainer wird. Nach einem Testspiel gegen Deutschland zwei Jahre später sorgt der neue Coach für einen Eklat, als er wutentbrannt die Pressekonferenz verlässt, weil da nicht Bundestrainer Löw, sondern ein Jungspund namens Thomas Müller Platz genommen hat, den er nicht kennt.
Ich wusste nicht, dass das ein Spieler war.
Allen Skandalen und Peinlichkeiten, auch als Trainer zum Trotz, der Name Maradona wird heute vor allem mit seiner außergewöhnlichen Begabung als Spieler in Verbindung gebracht.
Wir wissen alle, dass Diego hier für immer die Nummer 1 sein wird.
Diego Armando Maradona ist ein Mythos. Geliebt, gehasst, vergöttert. Genie am Ball und skandalträchtige Medienfigur. Der Vater von 8 Kindern hat alles mitgemacht. Den Aufstieg in schwindelerregende Höhen und den Absturz in finstere Tiefen. Solange er den Ball streicheln darf, ist er unantastbar. Einer der größten, den die Welt je gesehen hat. Sein Leben verläuft aber nie geradlinig. Es war ein Leben am Limit.
Mythos, Legende, Ikone, Pit Gottschalk. Was hat Maradona so einzigartig gemacht über so einen langen Zeitraum?
Er gehört zu den vier Fußballern, die in der guten alten Zeit des Weltfußballs ein ganzes Jahrzehnt prägen konnte. Pelé in den 60ern, Franz Beckenbauer in den 70ern, in den 80er Jahren, dann Diego Maradona in den 90er Jahren, Lothar Matthäus. Und diese 80er Jahre, da hat er den Fußball so geprägt, dass er Fußball auch belohnt worden ist mit dem WM-Sieg 1986. Und er ist bis heute natürlich eine Ikone in Süditalien und darüber hinaus natürlich in seinem Heimatland.
Die Hand Gottes, niemand hat dieses Spiel und diese Aktion vergessen. Und für viele ist es einfach noch der beste Fußballer, den es jemals gab. Steht im Gegensatz zu Lionel Messi, zwei Zehner aus Argentinien. Wer ist für dich der Bessere und warum?
Auf ganz klar Diego Maradona. Aus dem einfachen Grund, Maradona hat eine Mannschaft zum WM-Triumph geführt. Das ist die Krönungsmesse für jeden Fußballer von Weltformat. Das hat Messi nie geschafft, aus verschiedenen Gründen. Vereinsfußball reicht da nicht. Nationalmannschaft ist schon ein hohes Gut und Maradona hat ein ganzes Land glücklich gemacht.
Wir haben über seine Schattenzeiten vieles gehört. Warum glaubst du, war er auch ein Mann der Extreme auf beiden Seiten?
Ich habe eine wunderbare Dokumentation gesehen über ihn und er ist auch mit diesem Druck nicht fertig geworden. Er kam aus einfachsten Verhältnissen, plötzlich wollten alle was von ihm und diese Begeisterung rund um ihn in Neapel, die war erdrückend. Das sieht man heute noch schon auf den alten Aufnahmen, dass man da kaum mit klarkommen kann. Und wenn du dann einmal in Kontakt kommst mit der Prostitution, einmal mit den Drogen, dann uneheliche Kinder, dann kommst du in eine Spirale hinein. Da hat er nie wieder rausgefunden.
Danke für deine Einschätzung, Pitt. Ich glaube, wir könnten den ganzen Abend über Diego Maradona sprechen.
Er hätte es verdient.
Er hätte es verdient und das tun wir auch weiterhin auf Sport 1, unter anderem im Fantalk, wo Guido Buchwald zugeschaltet wird, der ja auch Diego genannt wurde. Dennoch Hauptthema dort natürlich die Champions League. Viel Vergnügen, schöne Unterhaltung mit Laura Papendick und Co.
Schönen Abend.